Hans-Josef Orteil ist einer der wichtigsten deutschsprachigen Autoren der Gegenwart. Und man ist immer vorher schon ganz gespannt, wenn ein neuer Orteil-Roman angekündigt wird. Jetzt ist es wieder soweit. Das Kind, das nicht fragte, so heißt das neue Buch des in Köln geborenen Autors. Und in Köln, da feierte sein Roman mit einer Orteil-Lesung auch Deutschland-Premiere. Hans-Josef Orteil hat uns nach der Lesung im Domradio besucht. Stefan Quielitz hat den Autor interviewt.
Domradio, das Autorengespräch.
Es ist Frühling, der volle Blütenduft liegt über Sizilien, ein Mann steigt in Catania aus dem Flugzeug, er will für längere Zeit bleiben, Feldforschungen betreiben. Es wird zu Beginn deutlich, dass er Hemmungen hat, sich klar zu äußern. Schon im Flugzeug auf der Gangway kommt es zu Missverständnissen mit den Stewardessen. So beginnt, Herr Orteil, Ihr neuer Roman »Das Kind, das nicht fragte«. Der neue Orteil sozusagen. Und ich betone das auch deshalb, weil er ein weiterer Roman ist, der viel mit Ihnen auch selbst zu tun hat. Das ist spannend, aber um das zu erklären, müssen wir natürlich vom Buch und vom Helden Benjamin Merz erzählen. Er ist tatsächlich ein Forscher, ein Ethnologe und er hat sich einen kleinen Ort im Süden Siziliens als Forschungsobjekt ausgesucht. Was will er da?
Ja, Benjamin Merz will die Sitten und Gebräuche der Mandlikaner erforschen. Er will also klassische ethnologische Forschung betreiben. Er zieht mit seinen Fragebögen und vielen Ideen los. Aber das genügt ihm nicht. Er will eigentlich sozusagen in die Seele des Ortes vordringen, also in die psychischen Tiefenschichten der Menschen. Und am meisten interessieren ihn die Geschichten, die sonst eben nicht erzählt werden. Also die Geschichten, die die Einwohner vor sich selbst oder vor anderen verheimlichen. Und das gelingt auch, als er dort ankommt, wird er natürlich zunächst einmal zu einer Attraktion. Da ist ein Fremder aus Deutschland, der uns befragt. Und dieses Attraktive seines Ankommens wirkt sich dann so aus, dass also viele sich auch heimlich bei ihm melden und unbedingt mit ihm ins Gespräch kommen wollen. Also sie wollen eigentlich das tun, was man früher Beichten hätte nennen können. Sie wollen ihm ihre Seele öffnen und sie wollen, dass endlich mal jemand da ist, der nicht nur ihre Redensarten hört, die sie täglich verbreiten, also das alltägliche Gespräch, sondern dass endlich mal jemand in ihr Inneres schaut.
Er hat ja genau diese Fähigkeit auch mitgebracht, nämlich zuhören zu können.
Ja, Benjamin Merz ist ein Kölner und er ist das fünfte Kind einer Familie, hat vier ältere Brüder. Und diese vier älteren Brüder haben ihn in seiner Kindheit und späteren Jugend abgehängt. Das heißt also, sie haben ihn nicht zu Wort kommen lassen. Er war immer der Letzte, der Schweigsame, der bei Tisch keine Fragen stellen durfte, weil sie allen als albern und überflüssig erschienen und schon gestellt waren. Und dieses zu spät gekommen sein wirkt sich bei ihm so aus, dass er nun an Fragen und den Antworten sehr interessiert ist, also an der Technik des Fragens, daran, wie fragt man denn nun und wie fragt man so gut, dass man wirklich von Menschen etwas erfährt.
Es ist ja oft so, dass man von Menschen, die man kennt, denkt, boah, der hat genau den passenden Beruf, der zu ihm passt, zu diesem Charakter, der Beruf, der vielleicht auch ein bisschen was Therapeutisches hat, einen Beruf, in dem man sich auch vielleicht verstecken kann. Ist das bei Benjamin Merz auch so? Ist das der ideale Beruf für ihn?
Ja, also das ist richtig. Der Benjamin Merz ist eigentlich ein Idealist. Also der hat jetzt gar nicht geschaut, wo verdiene ich Geld oder wo komme ich irgendwo unter, sondern er hat genau den Beruf gewählt, der gleichsam zu seiner Lebensgrundhaltung passt und zu dem, was er früher war. Also er will eigentlich aus seiner Hilflosigkeit, aus seiner Unfähigkeit, Fragen zu stellen, seinen Beruf machen. Und dadurch natürlich auch dazu kommen, sich selbst zu helfen. Also es ist schon ein selbsttherapeutisches Programm, das er durchführt. Während seine vier Brüder alle so klassische Berufe haben, wie Arzt oder Apotheker oder Juristen. Also die sind sozusagen in der bürgerlichen Zone gelandet, was Benjamin nicht gelingt. Er ist Forscher an der Universität Köln, aber er hat nur kaum besoldeten Lehrauftrag und er wird von seinen Brüdern mit durchgefüttert.
Was ja hochproblematisch ist bei Benjamin Merz in seiner Vorgeschichte, vor allem, es gibt ja auch Rückblenden in ihrem Buch, das sind dann doch die privaten Beziehungen, wo er dann mit seinen ethnologischen Fähigkeiten scheitert, weil er die Frauen begeistert, dass sie ihm erzählen, aber sobald es dann ein Stück weitergehen soll, ist die Beziehung schon wieder vorbei.
Ja, er hat also viele Freundschaften in der Jugend und die scheitern immer daran, dass er zwar geschickt fragen kann, dann aber über das Fragen nicht weiter zum eigenen Erzählen kommt. Also er kann sich in die anderen hineinversetzen und macht das sehr geschickt und versteht die auch sehr gut, aber er kann sozusagen dasselbe nicht mit sich selbst machen. Er kann sein eigenes Ich nicht nach außen hin erzählen, sondern bleibt da immer blockiert. Und so kommt es dann immer zu der kritischen Situation, nicht nach einiger Zeit, dass er und die Geliebte oder die Freundin sich gegenüber sitzen und die ihn plötzlich merkwürdig anschaut und sagt, jetzt sind wir schon so lange miteinander zusammen und eigentlich kenne ich dich noch nicht.
Und jetzt ist er aber in Sizilien, das ist fast wie so eine Art Befreiung, auch ein bisschen Therapie. Die Abhängigkeit von seinen Brüdern verliert sich auch ein Stück weit in dem Roman. Sie rufen am Anfang immer ganz viel noch an und das wird aber weniger dann. Er löst sich von ihnen und vor allem begegnet er da ja dann auch tatsächlich einer Frau, wo es nicht an diesem Punkt stehen bleibt, von dem wir gerade sprachen.
Ja, er bezieht eine kleine Pension und die wird von zwei Schwestern betrieben. Einer Älteren, die ganz schweigsam und ruhig ist, die Paula. Und die Paula hat eigentlich ein ähnliches Schicksal. Das weiß er aber am Anfang noch gar nicht wie er selbst. Auch sie teilt sich nicht dauernd mit. Sie kann sich auch nur sehr, sehr schwer mitteilen. Sie zieht sich eigentlich eher zurück. Und sie hat eine jüngere Schwester, die genau das Gegenteil ist, die also die Pension eigentlich immer in Betrieb hält und auch elegant Konversation betreiben kann. Und diese ältere Schwester, die sieht er am Anfang nur immer so ganz verhuscht um die Ecken streifen und ihn dann und wann begegnen sie sich mal, reden aber nicht lange miteinander, treiben dann aber fast wie voneinander angezogen aufeinander zu, weil sie ganz ähnliche zurückhaltende und völlig schweigsame Charaktere sind, die das dann an sich erkennen und die dann es wirklich auch schaffen, sich gegenseitig nun allmählich voneinander zu erzählen.
Mit den anderen Menschen geht er auf eine gewisse Art um, die sehr viel Humor in das Buch auch hineinbringt. Er spielt mit ihnen, wenn man vor allem die Begegnung mit dem Bürgermeister sieht, der ihn natürlich dann irgendwie ganz stolz einlädt dann auch. Und wie er sich sozusagen zu einer Größe selber macht, die er gar nicht hat, er wird zu einem Guru, zum Heiligen für die anderen, ne?
Ja, das liegt daran, glaube ich, dass er sie nicht so in dem sturen Sinne ernst nimmt. Also er klärt die Beziehungen zu den anderen nicht so unter dem Gesichtspunkt ab, was kann ich da nun erreichen oder was bedeutet mir das, sondern er nimmt sie zuerst einmal als Spiel, also als Spiel des Fragens und Antwortens, was nicht heißt, dass er sie nicht wirklich auch dann verfolgt und sie dann auch später ernster nimmt. Das ist etwas anderes, aber am Anfang sieht er sie zunächst einmal nicht unter irgendeiner ökonomischen oder sonstigen Perspektive, sondern er freut sich eigentlich auf diese Begegnungen, nimmt das Kurios dieser Menschen noch das Eigenartige, ja, in ihrer besonderen Eigenheit, wie auf dem Theater so war. Das sind ja alles fast theatralische Szenen. Und langsam entwickelt sich dann jeweils aus diesen Szenen dann doch so ein Ernst. Ja. Also er begegnet diesem Bürgermeister, sie reden über bestimmte Projekte. Das findet er alles noch ganz unglaublich komisch, weil es so weit ausholende Projekte sind, große Dinge. Und plötzlich steckt er mittendrin in diesen Projekten und muss sie sogar mitleiten. Also das heißt, diese Komik und dieses Spielerische schlägt dann irgendwann immer um, auch in einen Lebensernst. Und wenn er den erreicht hat, steht er immer ganz verblüfft da und denke ich, wie? Ich bin Vorsitzender der Kommission für kulturelle Angelegenheiten dieses Ortes. Was ist gerade passiert?
Und irgendwie ist das auch mit ein bisschen Augenzwinkern natürlich wieder so der Lebensweg eines idealen Ethnologen, der in einem Ort seinen Platz findet und dort wirklich einen Platz und eine Rolle findet dann, ne?
Ja, also die Ethnologen sind also die Forscher, die ja eigentlich wirklich die Fremde ansaugen geradezu, also die alles tun, um die eigene Identität zurückzudrängen und sich in der Fremde zu verlieren. Das ist ja sozusagen ethnologisches Gesetz, dass man die Sprachen der Einheimischen lernt, dass man ihre Sitten so befolgt, dass man sich entsprechend kleidet, dass man ihren Sitten folgt und denen nicht entgegensteht. Also die Ethnologen sind im idealen Fall außerordentlich einfühlsame Leser und später Teilhaber von fremden Kulturen. Und das zentrale Stichwort, das es dafür gibt, ist da so teilnehmende Beobachtung. Das hat ein berühmter Ethnologe namens Malinowski geprägt, diesen Begriff. Und der ist sozusagen zu dem großen Leitbegriff der Ethnologie geworden.
Es scheint so, als würden Sie auch Ihren eigenen Beruf da einmal nochmal oder Ihren eigenes Wirken noch einmal aus diesem Blickwinkel beschreiben. Natürlich, der Herr Orthal ist auch ein Ethnologe, ein psychologischer Landvermesser irgendwie.
Stimmt ja, das ist das Seltsame. Also die Ethnologie hat eine große Nähe zur Literatur, zur Schriftstellerei. Denn natürlich gab es am Anfang in der Ethnologie gar keine Methoden. Das ist heute ganz anders. Da ist es eine ausgearbeitete Wissenschaft, die über exakte Methoden, also scheinbar exakte Methoden der Befragung von Fremden verfügt. Aber am Anfang war es als Pionierwissenschaft natürlich etwas ganz Simples: hinkommen, zuhören und notieren, aufschreiben und sammeln. Und man wusste jetzt gar nicht, wie man das in irgendeine wissenschaftliche Form oder Fassung bringen soll. Und die ersten großen ethnologischen Texte sind dadurch eigentlich literarische Reiseberichte. Also großer Autor wie Claude Lévi-Strauss und sein Meisterwerk Traurige Tropen ist eigentlich ein Roman über die Ankunft eines Franzosen in der Fremde und erzählt das auch entsprechend. Die großen Ethnologen kamen natürlich zunächst aus den Kolonialländern, also aus England, aus Frankreich, aus Spanien. Und die ließen sich dann auf diese Kulturen, auf diese fremden Kulturen so ein, dass sie sie wie Erzähler erforschten und beschrieben. Daher diese Nähe zu Ethnologie und Literatentum, also Schriftstellerei. Gute Ethnologen waren meisterhafte Schriftsteller.
Und Sie haben es im Grunde beim Vater gelernt, der ja auch ein Landvermesser war, ein Geograf. Das macht man Bogen fast hin zur Moselreise, wo ja Ihre Karriere auch als Ethnologe beginnt sozusagen.
Ja, ich habe dieses kleine Tagebuch über die Moselreise aus den frühen 60er Jahren auch immer als ethnologischen Text verstanden. Das war ja sozusagen eine Erkundung der Fremde im eigenen Land. Also das muss man sich vorstellen, dass mir als Elfjährigen dieses Moselgebiet schon als Rheinländer vorkam wie ein völlig fremdes Land. Ja, das war Weinland und das sah ganz anders aus als die Gegenden am Rhein. Die Leute hatten sprachen einen anderen Dialekt. Es gab andere Sitten während des Tages, wurde anders gegessen und getrunken und so weiter. Und ich habe damals alles aufgeschrieben, was damit zu tun hatte. Und man kann die Moselreise, dieses kleine Büchlein, durchaus, glaube ich, als ethnologischen Bericht lesen.
Ihr neues Buch, Das Kind, das nicht fragte, haben Sie mit viel Augenzwinkern geschrieben, mit auch ein bisschen spitzbübisch. Ich stelle mir auch so ein bisschen den jungen Orthal vor, der vielleicht auch mit dem Spitzbübischen so ein Charakterzug vielleicht bei Ihnen ist. Und vor allem, um noch mal auf Ihre Biografie selbst zu sprechen zu kommen, Sie spielen ja mit Ihrer Biografie selber ein Stück, indem Sie plötzlich hier vier Brüder auftauchen lassen, die Sie hatten, nie kennengelernt haben, aber sich immer irgendwie auch gewünscht haben als Begleiter.
Ja, ich hatte ja schon wirklich vier Brüder, nur waren die zum Zeitpunkt meiner Geburt nicht mehr am Leben. Also meine Eltern hatten die Brüder verloren. Trotzdem waren die in der Familie, zum Beispiel in den Fotografien, die also herumstanden in diesem kleinen Haus, wir hatten einen kleinen Hausaltar. Da waren natürlich diese vier Brüder in Fotografien präsent. Und das hatte etwas sehr Irritierendes, weil sie nicht mehr da waren und andererseits in den Fotos und auch so in der Stimmung der Familie oder dem, was ich alles so hörte, durchaus existent waren. Am Anfang begreift man das als Kind nicht. Wieso sind die jetzt, wo sind denn die? Und ich habe gute Erinnerungen daran, dass ich als Kind oft mir diese Brüder herbeifantasiert habe, indem ich gedacht habe, das wäre schön, nicht, wenn jetzt einer oder zwei von denen hier mit mir spielen würden und ich nicht dieses Einzelkind wäre, sondern diese Brüder hätte. Und diese Fantasie der vier Brüder, die es nun gibt, die setzt der Roman nun um. Ja? Und jetzt hat diese Hauptfigur plötzlich, also die wirklich sehr viel auch von mir hat, das gebe ich zu, hat diese Hauptfigur plötzlich vier Brüder und die laufen ihm immer hinterher und versuchen ihn
Aber es ist nicht das Idealbild von großen Brüdern, von den ja, irgendwie schon die beschützenden großen Brüder, aber ja. Sie wollen sich ja, oder der Benjamin Merz will sich ja von denen auch lösen. Der ist ja wirklich genervt auch in den Telefonaten von den Brüdern, die hinter ihm her sich Sorgen machen. Ne?
Ja, das habe ich sozusagen auch wahrgenommen in Gesprächen mit Freunden oder anderen Menschen, die bei denen ich relativ häufig auf die Geschichte gestoßen bin vom jüngsten Bruder, der dann viele ältere Geschwister oder Brüder hatte. Ich hatte zum Beispiel einen Klassenkameraden, der darunter wirklich dauernd litt und mir das immer wieder sagte, wie grässlich es sei, mit diesen älteren Brüdern zu Hause zu tun zu haben. Und ich habe derartige Geschichten relativ häufig gehört. Also, dass man nicht richtig ernst genommen werde und dass man immer die Kleider der Älteren tragen müsse und dass die Eltern nicht dieselbe Intensität hätten, sich einem zu widmen wie den Älteren. Und das hat mich im Laufe der Zeit auch etwas stutzig gemacht, weil ich immer dachte, also was habe ich als Einzelkind für eine unverdiente große Aufmerksamkeit bekommen, nicht? Und was, wie schwer haben es dann oft Kinder, die dann ganz am Schluss kommen, so als Nachkömmling und dann eigentlich sich mit dem begnügen müssen, was noch für sie da ist.
Lassen Sie uns noch einmal darauf zu sprechen kommen, auf das große Einfühlungsvermögen von dem Benjamin Merz. Den Menschen, denen er begegnet, sieht er ja auch vielfach schon an, was sie für Menschen sind, was sie sogar für eine Geschichte auch mitbringen.
Ja.
Ist das auch eine Fähigkeit des Ethnologen oder des Hans-Josef Ortals oder ist das auch so ein bisschen das Augenzwinkern, dass sie ihm das so zuschreiben?
Nein, ich glaube, das liegt wirklich daran, wenn man mit sehr vielen Menschen zusammenkommt und immer wieder Fragen stellt und natürlich vorher eine kleine Vorstellung davon hat, wer das ist und eine gewisse Nähe zu den Menschen dann durch diese Fragen entwickelt, dass man das Gestische und das Szenische, das Menschen haben, wenn sie auftreten, relativ schnell dann auch deuten kann. Also wie geht einer? Ja? Wann dreht er sich um? Hat er jetzt eine Tasche in der Hand und wie trägt er die? Wie spricht der? Langsam oder gehemmt? Was tut der? Und aus diesen kleinen Zeichen, diese kleinen Zeichen, werden dann langsam zu Indizien, ne? Also eines Typs. Und wenn man den Typ langsam erfasst hat, das kann man ja völlig falsch liegen, ist klar, aber wenn man den Typ hat, kann man langsam zum Charakter vordringen. Und oft liegt man dann gar nicht so falsch, wenn man ein genauer Beobachter ist und viele Vergleiche hat. Ja? Also wenn man Menschen genauer kennt und vergleichen kann, wie Menschen sich bewegen. Also ich bemerke zum Beispiel immer sehr häufig in Zügen, dass ich oft ICE fahre und dann da sitze und mir es außerordentlich Vergnügen macht, Menschen zu beobachten, wenn sie einen Zug besteigen, wie zum Beispiel Männer. Es sind ja fast immer nur so 80% Männer, die Großraumwagen dann gegen Mittag besteigen und wie die dann ihren Platz einnehmen, wo sie ihre Koffer hinknallen, wie schnell sie am Handy sind, was sie dann am Handy sagen. Das kann ich manchmal vorhersagen, so zu mir selbst. Und habe dann auch eine Vorstellung, wer das gerade ist. Und meistens, also gar nicht selten jedenfalls, kommt dann genau das Telefonat, das ich erwarte.
Was ist das große Thema des Romans, außer dass es auch ein Liebesroman ist, eine Geschichte dieses Menschen mit einer Begegnung? Ist es das gute Gespräch?
Ja, ich glaube, das ist es. Also ich glaube, das ist das Miteinander sprechen können. Also Fragen stellen, Fragen beantworten. Wir haben ja gar keine andere Methode sozusagen, uns einander zu nähern, als durch das Sprechen wirklich. Das ist ja die zentrale Methode der Annäherung. Und es gibt im Roman sehr viele Passagen, in denen darüber nachgedacht wird, wie eine Annäherung durch das Sprechen verläuft. Also welche verschiedenen Formen dieser Annäherung es gibt und wie es eigentlich gelingt, über das alltägliche Gespräch zu einem tieferen und weitergehenden Sprechen vorzudringen. Ich habe mich immer ganz zentral für dieses Thema Gespräch und miteinander sprechen interessiert und vor allem dafür, wie man also zu einer Intimität des Sprechens kommt, also die dann wirklich etwas voneinander preisgibt. Also nicht im Sinne des etwas Gestehens oder Bekennens, sondern die dem anderen das Gefühl vermittelt, der hat jetzt, auch wenn er etwas scheinbar Belangloses gesagt hat, etwas gesagt, das ganz von innen kommt, ja, und das etwas ganz Wichtiges dieser Person nun gerade markiert. Und Intimität des Gesprächs ist letztlich in der Endform das Liebesgespräch. Ja, das ist sozusagen die höchste Form des Miteinandersprechens und deshalb ist diese Liebesgeschichte im Roman auch das Zentrum, weil dort führt dann alles hin, weil da ist sozusagen das intimste Gespräch überhaupt möglich. Aber das geschieht nicht eben von allein oder aus dem heiteren Himmel, sondern das ist etwas, dessen sich beide Sprechenden bewusst sein müssen und zu dem sie langsam vordringen müssen.
Hans-Josef Orteil war das im Gespräch mit Stefan Quielitz. Das Kind, das nicht fragte, so heißt der neue Roman von Hans-Josef Orteil. Das Buch ist im Luchterhand Verlag erschienen. Es hat 432 Seiten und kostet 22,99 Euro. Das war die Sendung Domradio, das Autoreninterview. In der kommenden Woche geht es bei uns um Märchen. Karin Duwe stellt dann ihre Version der Märchen der Gebrüder Grimm vor. Mein Name ist Johannes Schröer. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Adventssonntag.